der Madoki Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Madoki, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer Madoki Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit starten wir in die dritte Episode des Madoki Podcast. Heute darf ich Andrea von meinwanderhund.de begrüßen. Hallo, liebe Andrea.
Hi Julia, wie geht's?
Sehr gut, ich hoffe dir auch.
Ja, super, ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Super schön, dass du dabei bist.
Ja, gerne, gerne.
Genau. Auch über dich habe ich mich ein wenig schlau gemacht und bin auf einen sehr aufregenden Moment gestoßen, der auch ganz anders hätte ausgehen können. Was ist denn da genau passiert?
Ja, ich denke, du sprichst quasi den Moment an, wo die Idee eigentlich ja zu meinem Blog, zu meinem Buch, zu meinem ganzen Wandern mit Hund-Thema gekommen ist. Mhm. Da bin ich mit dem Ari, der Ari war da ein gutes Jahr alt, also gerade mal so, dass man auf Bergtouren mitgenommen hat, mal angefangen hat. Und da sind wir also auf eine kleine Bergtour. Und ich hatte mich vorher eigentlich recht gut erkundigt über die Tour. Ich kannte sie vorher nicht, ich war da vorher noch nie. Halt in den regulären Wanderbüchern, die man so hat. Und ich habe dann im Internet auch geschaut, nach Fotos, weil es stand also drin, es sind ein paar Stufen drin. Und ich wollte halt jetzt keine Himmelsleitern, sage ich mal, hochsteigen mit einem Hund, der noch nicht so viel in die Berge war. Und die Fotos waren alle cool, also bloß so ein paar Trittstufen, also nichts Außergewöhnliches. Und ja, und dann haben wir uns da aufgemacht auf diese Tour, und wie wir so mittendrin sind, kamen uns also zwei Leute entgegen, die dann gesagt haben, also mit dem Hund wird es da nicht weiterkommen, weil es kommen also ja so ganz glatte Felsen, wo der Mensch also mit so vorgefertigten Trittbügeln drüber gehen kann und wo so eine Seilversicherung ist, aber der Hund hat da keinen Halt und der kommt da nicht weiter. Okay. Und ja, beim ersten haben wir uns gedacht, okay, beim zweiten haben wir uns gedacht, naja, die haben dann schon sehr seriös gewirkt und auch ein bisschen mit Hundeverstand und so.
Ja.
Naja, wenn wir umdrehen, müssen wir gleich umdrehen, sonst kommen wir also nicht mehr zum Ausgangspunkt zurück, da war also noch ein Transportmittel dazwischen. Und okay. Ja, gut. Okay. Es waren zwischendrin bis dorthin auch schon so ein paar Sprünge drin, ein paar Felsen, wo er drüber musste und ein paar so enge Stellen, aber das war alles cool. Und dann haben wir also überlegt, wir drehen um nicht irgendwie da ja irgendeiner Schwierigkeit zu begegnen und dann am Ende nicht mehr heimzukommen, wie auch immer. Und dann sind wir also umgedreht und dann ging es also den gleichen Weg wieder bergab und an einer Stelle, ja, da war es steil und also so Versicherungen und Felsen. Und irgendwie habe ich dann schon ein bisschen Angst gekriegt, der Hund kommt nicht runter. Der war ja damals in die Berge auch überhaupt noch nicht selbstsicher, sage ich mal, obwohl er sonst ja der Draufgänger ist. Und ich denke, in dem Fall hat sich das also auf ihn übertragen. Und der hat total blockiert. Er hat sich nicht mehr traut, da runtergehen. Wir sind dann am Ende also zu zweit, also mein Begleiter und ich und der Hund, in diesem Seil drin hängt. Der Hund lag also auf meiner Brust mit den Vorderpfoten, ist mein Begleiter gestanden und hat halt zittert und der wäre also selber keinen Schritt mehr gegangen.
Und das ist jetzt nicht, es ist ja nicht ein ganz kleiner Hund, so wie Lola oder so.
Nö, der hat damals so gute 29 Kilo gehabt. Da war er noch nicht ganz ausgewachsen, jetzt hat er 32. Ja, und natürlich hast du da Angst. Also ich habe Todesängste ist jetzt übertrieben für mich, aber wenn er da runtergefallen wäre, wäre halt auch nicht toll gewesen. Da war es also schon abschüssig. Ja, und es war halt sehr aufregend. Schließlich haben wir das Ganze gemeistert, war toll. War super, er hat uns schon vertraut. Also er ist zu uns her und wäre auch nicht mehr weg. Aber es war halt eine schwierige Situation. Ich habe Lust auf solche Situationen und habe mich also dann furchtbar geärgert und gesagt, ja, blöd, warum finde ich da keine Informationen im Internet? Ich habe mich so gut erkundigt vorher, Mensch, da müsste es was geben. Und dann hat eben mein Begleiter damals gesagt, ja, dann mach's doch. Ja, das war dann so die Idee zu meinem Buch. Ich habe ein Buch zu dem Thema geschrieben im Rotter Verlag. Und ich hatte also vorher schon Kontakt mit dem Rotter Verlag über meinen Verlag und war eigentlich so eine Spinner, die Idee. Ich habe die dann im Gespräch einmal gehabt, die Marketing-Dame, mit der ich da immer zu tun hatte, und sagt, Mensch, warum macht ihr nicht mal so ein Buch? Da ging es noch gar nicht darum, dass ich das mache. Und sagen, wie, sie suchen seit 2 Jahren jemanden, der sowas schreiben würde.
Ah ja, Wahnsinn.
Und machen will. Und ja, und so ist dann eine Situation, die da nicht so toll war, das ganze Projekt entstanden, was jetzt so am Laufen ist.
Ja, klasse. Genau. Das Buch heißt Wander mit Hund, Chiemgau, Berchtesgaden, Salzburger Land.
Genau.
Ich glaube, ihr kommt auch aus der Ecke.
Wir sind eigentlich nicht.
Nicht? Oh, da habe ich mich falsch informiert.
Nein, ich bin aus Burghausen. Das gehört also weder zum Chiemgau noch zum Berchtesgadener Land noch zu Salzburg. Das ist von Salzburg 60 Kilometer weit weg. Mhm. Aber wir sind halt sehr viel dort und ich arbeite zum Teil auch eben in Traunstein und in Chiemgau. Viel mit dem Chiemgau zu tun. Und auch mit den Berchtesgadenern. Ich habe früher in Freilassing gearbeitet, also die Gegend ist mir nicht unbekannt. Aber wohnen tue ich jetzt nicht direkt, aber in der Nähe. Ja. Also gut zu fahren. Genau. Okay.
Das heißt, das Buch kam vor dem Blog?
Genau. Okay. Der Blog war überhaupt nicht geplant. Also es war auch das Buch nicht wirklich geplant. Das war halt so, ja, das hat sich alles irgendwie so entwickelt. Und vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich bin ja Redakteurin, also ich schreibe beruflich und natürlich will man da irgendwann mal ein Buch machen. Also ich habe schon mal im Kopf gehabt, irgendwann machst du mal ein Buch. Aber dass das jetzt das wird und ja, das war also überhaupt nicht geplant und war aber trotzdem toll.
Ja, durch unsere Hunde kommen wir doch auf die verrücktesten Ideen irgendwie.
Genau. Ja, es hat halt dann auch funktioniert mit dem Verlag, weil der gerade jemanden gesucht hat und mittlerweile gibt es ja nicht nur meins, sondern das ist ja eine richtige Reihe geworden.
Ja, toll.
Von dem her ist das natürlich ein toller Erfolg.
Okay, und du warst, aber deins ist quasi das erste der Reihe.
Genau, ja, mit den ganzen Anfangsproblemen, die es gibt. Also da musst du ja, dieses Thema Hund ist ja beim Roter Verlag, die haben schon einen Hund, glaube ich, im Team, aber auf was es da ankommt und wie man das in diesem Schema dieser Roter Wanderbücher inkludieren kann. Wir mussten also neue so Piktogramme machen, weil diese Hundepiktogramme wie zum Beispiel Leinenpflicht oder so Gitterrostbrücken, das gab es natürlich beim Roter nicht, weil das für Menschen total locker zu laufen ist. Ja, und das war dann so ein bisschen Arbeit, die meine Autorenkollegen, die jetzt also die Reihe weiterführen, nicht mehr haben, weil da habe ich mich durchgekämpft. Also das war so ein Projekt, eine Entstehung eines Projekts, war ganz nett und sehr lehrreich. Also ich habe da viel gelernt in der Zeit.
Kann ich mir vorstellen,
Vor allen Dingen bin ich auf viele Touren gegangen. Wir sind also da in einem Jahr 36 Touren gegangen. Boah, eben die
36 der drin Wahnsinn. Sind.
Sogar mehr, weil ja ein paar gar nicht reingekommen sind. Und ich hätte zwei Jahre Zeit gehabt, aber ich bin halt jemand, ich mag solche Sachen nicht so lang ziehen. Also das wollte ich dann schon durchziehen und ja, und es war ein guter Sommer und ja, da waren wir viel unterwegs.
Ja, klasse. Und dann hat Ari wahrscheinlich auch wirklich das so, das Wandern oder das Leben oder wie sagt man ja, in den Bergen auch viel gelernt oder gut kennengelernt.
Also ich denke, oder? Diese Stelle, die wir damals problematisch hatten, wäre für ihn jetzt überhaupt kein Problem mehr. Allerdings muss ich auch sagen, die Tour bin ich nie wieder gegangen.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen.
Also keine Lust mehr hat. Auf den Gipfel sind wir mal von der anderen Seite, aber das sind wir also nicht mehr gegangen. Nein, aber der ist jetzt sehr viel, viel sicherer. Ich weiß auch, was ich ihm zutrauen kann und man wächst ja zusammen und der ist jetzt da schon sehr fit. Ja.
Aber klar, es gibt halt viele, die entweder einen jungen Hund haben oder die vielleicht erst mit dem Wandern anfangen und für die ist dann natürlich so ein Buch ideal.
Ja, vor allem, mir war das vorher auch alles nicht so klar. Ich bin da auch relativ naiv reingegangen, weil ich dachte, der Hund schafft es schon. So ein Allrader, sage ich mal.
Ja.
Der kommt schon überall raus. Aber ich habe dann mit der Zeit auch gelernt, dass ein Hund, ja, teilweise gibt es Hunde, die können ihre Hinterbeine gar nicht gezielt setzen. Und das ist im Gebirge natürlich blöd, wenn er nicht weiß, wo das Hinterteil hinläuft und wenn er da nicht auf den richtigen Tritt kommt. Das muss er halt erst lernen. Und
Hat er das bei dir wirklich in Bergen gelernt oder hast du das? Es gibt ja, glaube ich, so Übungen mit, was weiß ich, in der Leiter auf den Boden legen oder so. Hast du das auch zu Hause mit ihm ein bisschen trainiert?
Also mir war ja von Anfang an klar, dass mein Hund zwei Sachen können muss. Also erstens, er muss unbedingt mit in die Berge gehen und zweitens, er muss am Pferd laufen können. Und das ist ein anderes Thema. Und ich habe also von klein auf geschaut, dass er in diese zwei Aufgaben reinwächst. Das heißt, ich habe also wirklich auch als Welpe ihn schon eben solche Gitterroste ganz, ganz oft gehen lassen, weil mein erster Hund panische Angst vor Gitterrosten hatte. Also mit dem hätte ich die Hälfte Touren, die ich jetzt gehe, gar nicht gehen können, weil der kommt gar nicht drüber. Und der war auch sehr schwer, also den hätte ich ja nicht tragen können.
Okay.
Und von dem her kann man da sehr viel machen, schon als Kleiner und auch schon zu Hause. Also dann im Gebirge ein bisschen, ja, schon besser das lernt. Und mittlerweile gibt es ja auch viele, viele Physio-Übungen, die da hinspielen. Das gab es ja, also das war ja alles vor, der ist jetzt 7 Jahre, der Ari, vor 7 Jahren war das ja alles noch gar nicht so gängig. Das war ja eher Seltenheit.
Genau. Da hat sich schon wirklich viel getan in der Hundewelt.
Da kann man jetzt echt viel machen. Also das kann man daheim im ersten Jahr, wo man ja eh sportlich noch nicht so viel tun soll, schon sehr gut vorbereiten. Also gebe ich auch Tipps, was man machen kann. Steht also im Buch auch drin.
Okay.
Ich habe einen ganz langen Einleitungsteil geschrieben, weil mir also das sehr wichtig war, dass ich da auf die Sicherheit eingehe oder auf die Vorbereitung und die Erziehung. Und das war auch ein langer Kampf, weil der Rote von den anderen Büchern das natürlich nicht gewohnt ist.
Na klar, da braucht man nicht viel Einleitung.
Genau. Und das habe ich aber gekriegt. Und ja, und von dem her ist da schon relativ viel Wissen, glaube ich, drin.
Ja, toll. Aber du gibst auch ein bisschen Wissen schon so frei auf deinem Blog.
Genau.
Weiter. Wie bist du dann so auf die Idee gekommen?
Das hat sich genau wie das Buch eigentlich entwickelt. Mich hat, nachdem das Buch rauskommen ist, der Bayerische Rundfunk angerufen, die wollten einen kleinen Beitrag für die Abendschau machen.
Ja, toll.
Ja, genau. Das hat mich natürlich super gefreut, aber ich hatte also keine Homepage, weil ich tatsächlich, ich habe das Buch geschrieben und habe mir gedacht, das Marketing macht also der Verlag, ich kümmere mich da überhaupt nicht drum und wollte da eigentlich gar nicht so einsteigen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn jetzt die Abendschau kommt, dann wäre es ja schon geschickt, wenn man Homepage hat, weil die finden das ja immer ein und so. Und dann habe ich also echt in einem Wochenende mit einem Baukastensystem auf die Schnelle eine zu meinem Buch passende Homepage gebaut. Und das hat dann auch alles funktioniert, aber es war richtig stressig. Und
das kann ich mir vorstellen.
Ja, und auf das hin, ja, und dann war die Homepage da, dann darf ich ja vom Verlag aus das Buch auch selbst verkaufen. Dann habe ich gedacht, okay, das wäre natürlich auch cool, wenn es dann auf der Homepage läuft. Dann habe ich da mal angefangen, wie das geht und so, mit dem ganzen Shop und das Ganze, was da dabei ist. Ja, und wie gesagt, ich schreibe ja beruflich, von dem her war mir das Schreiben jetzt nicht fern und habe mir gedacht, ja, es gehen ja doch einige Sachen im Buch ab, die interessant sind oder die immer mal wieder auch neu sind. Zum Beispiel ein großes Thema ist ja Hütte mit Hund. Welche Hütten kann ich einen Hund mitnehmen? Ja. Oder warum nicht? Und warum gibt es überhaupt Probleme? Ich habe da sehr viele Interviews mit Hüttenbesitzern gemacht.
Na toll, das ist ja bestimmt auch sehr interessant.
Ja, es ist ein Wahnsinn, was Leute mit Hunden auf Hütten machen. Also warum teilweise die Hüttenbesitzer so, ja teilweise sogar aggressiv auf Hundebesitzer reagieren. Mich wundert es ehrlich gesagt nach dem, was ich da alles gehört habe, nicht.
Na, das ist halt
einen nassen Hund in der Hütte auf die Bank mit Kissen setzen lasse und einen Teller fressen, dann geht das halt einfach nicht.
Weil also eigentlich würde man ja schon denken, das ist ja eigentlich der ideale Urlaub mit Hund auf einer Hütte in den Bergen.
Klar, vom ersten aber es gibt halt zum einen die Vorschrift vom DAV, also die meisten Hütten sind ja DAV-Hütten, also deutsche Alpenhütten, und die verbieten mittlerweile tatsächlich grundsätzlich den Hund ins Lager zu nehmen, weil sie eben so viele Probleme gehabt haben. Und es ist aber dem Hüttenwirt seine eigene Entscheidung, ob er jetzt zum Beispiel ein Zimmer Hunde öffnet oder nicht.
Okay.
Und oft sind das also Zimmer, wo die Lawinensuchhunde oder so Rettungssuchhunde beim Training oder so unterkommen. Das ist dann aber Hüttenwirtsentscheidung. Und das geht auch nur nach Voranmeldung. Also ich würde nie eine Mehrtagestour machen, wo ich auf der Hütte nicht vorher angerufen habe und gefragt habe, darf ich einen Hund mitnehmen? Weil es gibt durchaus welche, die lassen dich dann nicht, also der Notfall ist ja immer, du schläfst im Gastraum.
Okay.
Es gibt Hunde, die sagen, nee, der Hund kommt überhaupt nicht in die Hütte, also weder in den Gastraum noch sonst wohin, und das wäre mir halt das Risiko zu groß.
Oh ja, weil dann steht man dann da am Nachmittagabend und dann darf man draußen schlafen.
Ich finde das jetzt auch nicht das Problem, vorher anzurufen, dann weiß ich das. Und es gibt viele tolle Hütten, wo man einen Hund mitnehmen kann. Und ja, also das war so ein Thema, was in meinem Buch nicht ganz so groß rausgekommen ist, weil ich da später erst festgestellt habe, dass da also wirklich Probleme gibt oder Informationsbedarf. Ja, und so entstand dann peu à peu der Blog und macht ja Spaß.
Ja, ich weiß.
Sind wir natürlich nach dem Buch auch noch Touren gelaufen, die nicht im Buch drin sind, und haben auch, das wäre ja auch schade, wenn ich das also den Leuten vorenthalte. Und ich habe so ein bisschen Anlehnung an diese Kategorien in meinem Buch, eben diesen Blog gemacht. Man sieht da die Runden, man kann sich die GPS-Tracks runterladen. Mhm. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeitseinteilung. Ich beschreibe Hotspots, nenne ich es. Also das wären also dann so Sachen wie eben Kuhweiden mhm. oder Gitterrosse oder was mhm. halt alles so ja am Berg auf einen zukommen kann.
Toll. Genau. Ja, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt über den Blog. Also, sehr gute Sache.
Ich hatte bei MyDoggy mit einzusteigen und was ja auch eine Plattform ist und da passt man, glaube ich, ganz gut dazu.
Na, absolut.
Und, ja, genau. Und jetzt bin ich also da quasi vom, ja, wie Jungfrau zum Kind, erst als zum Buchautor und dann zum Blogger geworden. Aber es macht Spaß.
Genau. Und auch Online-Kurs.
Genau.
Das auch. Weil ja. Andrea ist nämlich bei unserer Academy natürlich dabei. Also wer es noch nicht kennt, wir haben den Online-Kurs Mein Hund. Mhm. Genau, und da hast du den Teil Urlaub mit Hund übernommen.
Genau, ja. Weil wir natürlich auch zum Wandern nicht nur hier unterwegs, sondern auch viel in Urlaub fahren, mhm. auch zum Wandern gehen und urlaubstechnisch auch schon einiges erlebt haben.
Ja.
Und deswegen hat das auch gut gepasst.
Ja, also wirklich auch richtig, richtig tolle Tipps.
Hoffe ich.
Ja. Also unsere Academy ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr Lust habt.
Mhm. Große Empfehlung. Sind tolle Themen dabei.
Oh ja, ich habe da selbst so viel gelernt. Wahnsinn.
Ja.
Das denkt man gar nicht.
Nein, es ist immer wieder was dabei, auch wenn man schon lange Hunde hat oder viel mit Hunden zu tun hat, was man eben noch nicht gehört hat oder ja, vielleicht nicht so präsent ist. Und ja, ich finde es auch ganz interessant.
Aber kommen wir nochmal zurück auf dein Buch, weil da ist gerade auch was ganz Spannendes passiert. Du hast die zweite komplett überarbeitete Auflage ist erschienen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da ist wirklich nochmal richtig viel Arbeit reingeflossen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, Buch ist sowieso wahnsinnig viel Arbeit, weißt du ja selber.
Mhm.
Wir haben es jetzt nochmal überarbeitet, weil eben dieses Thema. Also die Überarbeitung ist sowieso bei einer Neuauflage immer inkludiert, sage ich mal, weil es kann sich ja immer an so einer Tour was ändern. Es ist zum Beispiel bei einer Tour eine Leinenpflicht dazugekommen, die gab es früher noch nicht. Solche Sachen habe ich also danach recherchiert. Und das Thema Kuh oder Kuhkontakt oder Rind auf der Alm ist also die letzten Jahre durch die ganzen Unfälle, die ja passiert sind, wirklich zum Teil sogar hochgekocht worden. Und da bin ich, also den Teil hatte ich schon im Buch, aber noch nicht so genau, nicht so ausführlich. Und ich habe jetzt also auch einige Touren nochmal extra beschrieben, die eben kuhfrei sind. Das sind also entweder...
Ich glaube, 7 Stück sind es, gell?
Genau, das sind entweder abgewandelte Touren oder da schreibe ich also dazu, wo man eben vielleicht umgehen kann, dass man eben überhaupt nicht in diese Problematik kommt. Ja. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wenn man jetzt in den Alpen, auf dem Berg, auf eine Alm will, ist meistens halt auch in der Saison zwischen Mai und September damit zu rechnen, dass man auf Kühe trifft, weil diese ganze Almbeweidung erhält ja die Almen. Wenn die Kühe da nicht rum werden oder die Schafe oder die Lamas, haben sie mittlerweile jetzt auch schon, dann wird es die Almen gar nicht mehr geben. Also man muss da schon ein bisschen, es ist halt schwierig, weil viele fragen mich immer, eine tolle Tour ohne Kühe, dann die meisten tollen Touren gehe ich halt dann im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Kühe gar nicht mehr droben sind. Ja. Dann hat sich das Thema erledigt und sonst ist es halt nicht ganz so einfach.
Was ist da, was geht da für eine besondere Gefahr aus von den Kühen?
Also,
wenn man mit Hund wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das nur mit Hund ist oder.
Also es gibt zwei Teile der Problematik. Der eine Teil ist, dass der Hund für eine Kuh eigentlich ein Feind ist, vom Wolf her noch. Das ist bei denen halt veranlagt.
Okay.
Und dann ist die Problematik, dass also viele dazu übergehen, wobei das also jetzt in meinem Gebiet, das ich da beschreibe, nicht so häufig vorkommt, Mutterkühe auf die Alm zu stellen mit ihren Kälbchen. Und die natürlich dann den vermeintlichen Feind, den Hund, von den Kälbern abhalten wollen und halt verteidigen. Und das Dritte, was es noch gibt, sind also Jungstiere zum Beispiel, Jungviehherden, die wahnsinnig neugierig sind und da vielleicht auch mal ein bisschen spielen wollen. Also denen unterstelle ich noch eine Aggressivität. Aber es ist halt auch nicht lustig, wenn da so 10 Stiere auf dich zulaufen. Oh, das hat man mir schon mal. Da wird man schnell.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, das Es ist also nicht ungefährlich, weil die wirklich schnell werden können, wirklich, wirklich schnell, das glaubt man nicht. Und man als Laie wahrscheinlich auch nicht erkennt, ist das jetzt eine Mutterkuh oder, oder ein Jungstier oder keine Ahnung. Ja,
ich glaube, also ich hätte da keine Ahnung.
Nee, hat man auch nicht. Und deswegen ist also, ja, es sind so ein paar Tipps drin, was man machen kann. Also zum einen.
Genau, darfst du da was verraten?
Ja, ja, weil das halt auch ein Thema ist, das immer wieder kommt. Zum einen sage ich immer, man muss wissen, so eine Kuh sieht schlecht. Mhm. Also die haben jetzt das beste Auge. Und wenn ich jetzt in einer Gruppe mit mehreren Menschen unterwegs bin, dann nehme ich den Hund in die Mitte.
Okay.
Weil es durch die ganzen Beine den meisten Kühen dann überhaupt nicht auffällt, dass da überhaupt der Hund dabei ist.
Okay.
Das mache ich also, wenn wir mit mehreren unterwegs sind. Und da bin ich bis jetzt immer super gefahren. Und immer von der Kuh abgewandten Seite natürlich auch den Hund führt, macht wenig Sinn, mit der Flexileine jetzt auf die Kuh zulaufen zu lassen. Mhm. Also das würde ich jetzt auch nicht machen. Und wo der Deutsche vielleicht auch immer ein bisschen schwierig ist, man ist ja geneigt dazu, immer auf dem vorgegebenen Wanderweg zu bleiben. Mhm. So, jetzt also dieser Pfad da geht und die Kühe legen sich auch gern mal mitten auf den Weg.
So ist das, ja.
Jetzt, dann ist man meistens irgendwie so stur, dass man sagt, nö, da geht der Weg, da gehe ich jetzt durch und so. Und da wäre halt dann der Tipp wirklich weiträumig umgehen. Okay. Dann geht man einfach mal in den Wald rein oder echt nimmt vielleicht eine halbe Stunde Umweg in Kauf, dass man einfach um diese Herde rumgeht. Ja. Und dann kann man das Risiko schon ein bisschen minimieren.
Also dann habe ich ja intuitiv, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut reagiert, weil wenn wir irgendwie Kühen nahe kommen, nehme ich Lola immer auf den Arm.
Ja,
das die ist halt so klein, ja. Also da denke ich, also dann werden die das ja wahrscheinlich auch nicht erkennen, schätze ich mal, wenn ich sie auf dem Arm habe.
Genau, ja. Wenn sie nicht, ich glaube, das wird sie nicht, sie wird ja noch nicht groß rumkläffen oder dann glaube ich, ist das auch in Ordnung. Ja.
Okay. Also das heißt, kleine Hunde wirklich, wenn sie ruhig sind, am besten auch wirklich auf den Arm nehmen.
Einfach so, dass für die Kuh nicht erkennbar ist. Hund kommt. Wobei ich
wieder was gelernt, Wahnsinn.
Genau. Fährt auch gleich in die Academy.
Ja, ja.
Es ist halt mit den Kühen, es gibt ja manche, die halt praktisch im Winter nur im Ständer sind und mit Menschen gar nicht mehr so viel Kontakt haben durch diese Melkanlagen und so. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Teil der Problematik, dass die früher halt von Hand gemolken wurden und sehr viel mehr Kontakt zu Menschen haben und jetzt also in manchen Fällen, also nicht in allen sicher, nimmer so viel Kontakt haben und dass da dann eventuell zu Problemen kommen kann, ist auch klar. Also, wobei
also auch nur bei Menschen quasi.
Genau. Also ich wäre immer vorsichtig, wobei ich jetzt auch sagen muss, in dem Gebiet, was bei mir drin ist, habe ich eigentlich mit den Kühen, die waren alle relaxed. Mhm. Und da ist ja auch in dem Gebiet natürlich, das ist ja Top-Wandergebiet, immer sehr viel los.
Die sind dann vielleicht auch schon eher gewöhnt,
genau,
dass da was los ist.
Ja. Also wenn man da einfach ruhig rangeht und jetzt nicht reinrennt, sondern vorher überlegt, wie mache ich es jetzt, vielleicht einen kleinen Plan mache und schaue, dass ich also ausweichen kann, glaube ich, kriegt man das ganz gut hin. Und im Notfall halt auch den Hund einfach von der Leine lassen und laufen lassen. Weil wenn man einen Hund an der Leine hat, die Kuh wird nicht vor einem selber stoppen. Mhm. Also die wird nicht stehen bleiben, bloß weil da jetzt ein Mensch steht. Wenn die jetzt auf den Hund losgeht, muss man schauen, dass man den Hund losmacht. Der schafft es, von der Kuh im Normalfall davon zu kommen, weil er weniger ist. Und dann bist du als Mensch in Sicherheit. Also das, ich würde den nie bis zuletzt dann alleine lassen, weil es einfach zu gefährlich ist.
Ja. Genau. Okay, ja, danke schön schon mal für die Tipps. Ja, was gibt's sonst Neues in der zweiten Auflage?
Wie gesagt, das Thema Kuh ist neu. Ja. Dann sind einige neue Bilder drin. Ich meine, neue Touren sind jetzt nicht drin, weil das einfach zu viel Arbeit ist und auch vom Verlag gar nicht gewünscht war, dass man da noch welche dazu tut. Das war erst so meine Idee, dass ich halt ein paar Touren noch einbaue, aber das wollten die gar nicht.
Aber ich habe mir aufgeschrieben, du hast auch für Einsteiger oder für Junge oder nicht, also Hunde, die man nicht so belasten kann, hast du auch extra Touren.
Genau, da habe ich auch was drin, aber das hatte ich vorher auch schon.
Okay. Aber es ist ja trotzdem gut zu wissen, dass es da eben auch.
Genau, da habe ich also auch Tipps gemacht. Wenn man halt mit dem Hund anfängt, man soll ja nicht gleich mit einem jungen Hund die riesen mega Bergtour machen, sondern das halt auch konditionsmäßig langsam anfangen und mal ausprobieren. Und da gibt es eben so ein paar schöne Touren, mit denen man das machen kann. Und die sind extra auch noch beschrieben. Dann habe ich noch Tipps drin, also so Art goldene Regeln, kann ich jetzt mal eine vorstellen, wenn du willst.
Ja, sehr zum gerne.
Zum Beispiel gehe ich, wenn ich mit dem Hund in die Berge gehe, auf gar keinen Fall mit einem Halsband. Ich habe das früher auch nicht so ernst genommen, habe aber inzwischen einige Leute kennengelernt, die also zum Beispiel der Bergrettung arbeiten, die also da immer wieder erzählen, wo sie halt zu Hilfe eilen oder eben die selber viel mit Hunden unterwegs sind. Und es gibt also einige Hunde, die abgestürzt sind, auch nur
am kleinen
Abhang am Halsband.
Oh, und mein Horror.
Am Halsband praktisch an einem Ast oder am Felsen hängen bleiben und die sich dann halt auf. Und ich habe dann immer gedacht, ach nein, das passiert so selten und so. Mhm. Und dann waren wir selber mal in die Berge mit Geschirr und gehen bergab. Und der Ari geht eigentlich immer bergab hinter mir, weil der sonst also Vollgas runterlaufen würde und das will ich. Und irgendwann war der Hund nicht mehr da. Na, komisch, weil der geht einmal nicht von mir weg. Mhm. Wo ist denn der jetzt? Dann schaue ich rauf. Und dann hockt er also einige Meter weiter hinten und stiert mich an. Gell? Dann, ja, komm. Ja, und dann bewegt er sich aber nicht mehr. Er sitzt also so komisch. Mhm. Dann bin ich also rauf und dabei hat er sich wirklich in so einer Wurzel das Geschirr einkennt und konnte sich selber mal raus. Mhm. Das war überhaupt kein Problem, das war auf dem Weg. Aber da nach der Sitz, das passiert doch. Und lass die Wurzel einfach am Abgrund sein und den nur zwei Meter runterfallen, wo er normalerweise vielleicht nichts passieren würde. Und der hängt sich genau am Holzband auf, dann ist halt gleich vorbei. Ja.
Oder du hast halt den Hund an der Leine. Also ich habe Lola in den Bergen ganz viel an der Leine. Das ist halt ein Sichtjagdhund. Also deswegen, und ich habe auch mit einem Jäger mal drüber gesprochen und der hat gesagt, eigentlich sollte der Hund, also ich habe sie halt an der Schleppleine und ich habe halt auch nur Geschirr. Also ich habe halt so ein richtiges Art Sicherheitsgeschirr, weil ich mir denke, wenn die abrutscht, dann habe ich sie halt einfach. Also dann tut sie sich auch nicht so weh. Und wenn man sich halt vorstellt, Leine und sie rutscht ab am Halsband, dann kannst du wahrscheinlich auch das Genick brechen.
Genau. Also das ist wirklich gefährlich und es kommt gar nicht so selten vor, wie man sich denkt. Also ich habe eine Lawinenhundeführerin einmal kennengelernt, die also eben in der Bergwacht arbeitet und der Hund, ihre Freundin, ist genau in so einer Situation gestorben.
Oh Gott.
Und das ist tragisch, also das will man nicht. Ja. Und deswegen eben Geschirr. Das ist also eine meiner Grunddinger, die ich da so. Und so gibt es also ein paar Sachen, die man einfach wissen muss. Zum Beispiel würde ich einen Hund, passiert ja oft, dass man andere Hunde trifft und viele wollen die dann spielen lassen. Das kommt für mich am Berg halt irgendwie auch nicht in Frage, weil die passen nicht auf, wo die laufen und wo die spielen. Und das ist mir persönlich auch zu gefährlich. Mhm. Also solche Sachen, an die man vorher vielleicht gar nicht denkt, weil man einfach sagt, ja, gehen wir bloß mal in die Berge, sind nicht so viel anders. Mhm. Ein paar Sachen, wenn man berücksichtigt, ist es auch toll, aber die sollte man vielleicht wissen. Mhm. Und die stehen da drin.
Auf jeden Fall. Klasse. Genau. Hast du eine Lieblingsroute im Buch?
Ja, habe ich. Also eigentlich sind es alles Lieblingsrouten, aber es ist eine, wo ich halt schon wahnsinnig oft war und schon wahnsinnig viel erlebt habe. Also auch eine ganz tolle Vollmondnacht zum Beispiel.
Wow.
Das ist der Vormauerstein. Das ist die letzte Tour, die ist im Salzburger Land, im Salzkammergut. Und überhalb des Wolfgangsees. Und wenn man da oben ist, hat man also einen grandiosen Blick auf den Wolfgangsee.
Und der ist toll. Wir waren da mal für ein Wochenende. Oh, das war sehr schön dort.
Genau. Und da gibt es also ganz, ganz eine schöne Tour, die allerdings nicht ganz einfach ist. Also die hat fast 1000 Höhenmeter. Aber wenn man sich Zeit lässt, es ist ganz witzig, da ist nämlich auch ein Zwergenpfad ausgewiesen für Kinder.
Also ach, süß.
Ganz süße Tour auch. Und oben halt mit einem wahnsinnigen Ausblick. Aber es ist oben halt keine Hütte, was ich persönlich immer ganz nett finde, weil da sind natürlich auch weniger Menschen.
Aber ist unterwegs eine Hütte? Ja.
Nein, nur unten. Nein.
Okay.
Also es ist unten in der Nähe vom Parkplatz so ein kleiner, jetzt fällt mir das österreichische Wort nicht ein, die haben da einen speziellen Namen dafür. Also so eine Art kleine Einkehrhütte. Mhm. Und die sehr nett ist, die machen selber Schnaps.
Okay.
Und da kann man sehr gut hingehen. Ich habe übrigens bei jeder Tour auch dabei, wo man einkehren kann. Ich schaue jetzt gerade nach, ob da der Name drin steht. Der Mostbauer, genau, Jausenstation heißt
es. Jausenstation, kenne ich.
genau. habe ich also auch immer hingeschrieben, wo man einkehren kann.
Und ob auch mit Hund oder?
Da gab es, also Einkehren ist
überhaupt kein Problem.
Bei allen Einkehr Örtlichkeiten, die ich da habe. Also das Einkehren ist auch auf einer Almhütte nicht das Problem.
Die Übernachtung ist halt das Problem, wo wir
genau, schon. Genau. Außer es ist halt furchtbar schlecht Wetter und der Hund ist einfach richtig nass und dreckig. Da muss man aber auch wissen, die haben halt auch nicht die Möglichkeiten, die wir im Tal haben. Die haben teilweise, müssen die das Wasser halt mit Feuer heiß machen, die können da nicht einfach mal schnell durchwischen und das wegschütten oder eben Decken waschen oder eben besudelte Bierbank-Auflagen. Das funktioniert halt auf den meisten Almhütten nicht so wie bei uns im Tal und deswegen finde ich es ein bisschen rücksichtslos, wenn man da nicht einfach drauf achtet.
Genau. So. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. können Hunde eigentlich Muskelkater haben?
Ja, allerdings. Habe ich mir früher tatsächlich fast keine Gedanken drüber gemacht, aber sie können, genauso wie wir. Und sie haben auch, und ich habe auch schon öfters mit Physiotherapeutinnen drüber geredet, die gesagt haben, es ist also durchaus förderlich, wenn man also nach einer Bergtour den Hund abends dann einmal ein bisschen unter das Rotlicht legt und vielleicht auch ein bisschen durchmassiert, wie man es selber auch gern hat. Es ist tatsächlich jetzt oft so, dass der Ari massiert wird, während ich dann mein Muskelkater bleibe. Auslegen kann.
Muss ihm beibringen, dass er auch massiert.
Ja. Ich weiß nicht, ob der das so schön machen würde. Das wäre eher grob, glaube ich. Das, oder grob. Aber er genießt es mittlerweile. Er hat das am Anfang ja gar nicht so gern gehabt. Er ist so typisch Aussi, irgendwie so Kontrollsituationen, die mag er nicht so gern. Also wenn ich ihn kontrollieren würde oder jetzt richtig gern massieren, dann nö. Aber mittlerweile genießt
es. Und er hat wahrscheinlich gemerkt, dass es einfach auch ihm gut tut.
Ja, genau. Das hat aber ein bisschen gedauert. Nein, die können Muskelkater haben. Und deswegen soll man wirklich, ich lese das oft in die Foren, in Facebook oder so. Übrigens, bei Facebook gibt es auch viele, viele Gruppen mit Hund. Einfach mal schauen. Vor allem wieder Touren vorgeschlagen werden. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich auch. Jetzt habe ich auch rausgebracht. Wir waren beim Muskelkater.
Genau, weil die Frage immer wieder kommt.
Genau,
und ich sehr oft sehe, dass viele sagen, nö, der Hund läuft sowieso so viel, der schafft es. Also krassester Fall war einer, der hat einen Zwingerhund von seinem Vater mit auf eine Alpenüberquerung genommen.
Oh nein.
Ja, und das Ding war 2 Tage gut und dann war der Hund natürlich fertig. Das war auch ein großes Exemplar, also das war so ein Rottweiler-Mix. Okay. Der hatte also durchgelaufene Pfoten und konnte also keinen Schritt mehr gehen, weil der körperlich einfach total fertig war und der musste dann abbrechen und das war halt so, wo ich mir denke, wie kommt man auf so eine Idee? Also wirklich, das ist anstrengend, das ist auch für den Hund anstrengend, der läuft ja fast die doppelte Strecke, wenn man sich vorstellt, der läuft voraus, zurück, schnuffelt hier, schnuffelt dort, also man kann davon ausgehen, dass der ungefähr die doppelte Strecke läuft und dann muss man sich mal vorstellen, wie es einem selber geht und so ähnlich geht es dann auch. Genau.
Wunderbar. Ja, klasse. Ja. Wieder viel, viel gelernt. Obwohl ich eigentlich auch, also ich bin als Kind auch schon in die Berge, also nicht ganz so extrem, aber schon, und auch mit Lola waren wir jetzt auch schon öfters, aber trotzdem, man lernt einfach nie aus.
Na, und ich finde, es macht es dann auch schöner, wenn man auf alles vorbereitet ist.
Und eben dann nicht zitternd am Berg hängt.
So wie ich damals, das ist uns auch nicht mehr passiert und mir ist es eben auch wichtig, dass die Leute, die mein Buch lesen, in so einer Situation nicht kommen. Ja. Also vielleicht noch eins, viele oder manche denken, das ist jetzt ein Buch, wo Touren drin sind, die jeder Hund jederzeit gehen kann. Also das ist es nicht. Ich kann jetzt nicht mit einem Dackel alle 36 Touren, die hier drin sind, gehen. Aber es sind also schöne Touren in diesem Gebiet, die auch zu den Klassiker gehören, die also an den Hund angepasst wurden oder wo also genau steht, pass auf, bei der Tour kommt eben, was weiß ich, dreimal so eine Brücke mit Gitterrosten. Wenn dein Hund die nicht gehen kann, kannst du sie entweder umgehen, das beschreibe ich auch, oder eben nicht. Also das sind jetzt keine Allerweltstouren, die jederzeit gehen kann. Also das möchte ich nochmal sagen. Also es sind auch ein paar schwerere dabei für fortgeschrittenere. Also es ist eine gute Mischung.
Gute Mischung. Ja, klasse. Ja,
genau so.
Okay. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du hier bei mir warst im Podcast.
Gerne.
Und dann würde ich sagen, bis ganz bald bei meinem Doggy-Podcast. Tschüss, Andrea.
Ciao.
Tschüss, ciao. Bis bald bei meinem Doggy-Podcast und auf meinem Doggy.de.